Wir stellen uns vor auf den zugangsoffenen Sendeplätzen von Radio Tonkuhle. Und ich habe heute einen außergewöhnlichen Gast, verehrte Hörerinnen und Hörer. Mir gegenüber sitzt Peter Brunnert. Peter Brunnert ist ein Hildesheimer, einer der wenigen Hildesheimer, die ich kenne. Peter Brunnert, wirklich oben bis zur Nie, heißt ein kleines Büchlein, was vor mir liegt, von Ihnen geschrieben ist. Und wir müssen da hoch. Wir wollen heute sprechen in der kommenden Stunde über eine, wie nennt man das, keine Profession, das nennt man ein, die Engländer sagen, ein Addict, der ist abhängig von etwas. Worum geht's?
Ja, es geht um was, was für norddeutsche Jungs eigentlich eher ungewöhnlich ist. Es geht ums Klettern und Bergsteigen. Und in Hildesheim zum Bergsteiger zu werden, ist eine ziemlich spannende Geschichte, weil wenn man sich so anguckte, was die Klassenkameraden alles machten, als sie so 15 waren, und ich kam dann damit um die Ecke und sage, ich gehe klettern, da wurde ich ja so angeguckt, als wenn ich ihnen irgendwie ein unsittliches Angebot gemacht hätte. Normalerweise wollen Hildesheimer Jungs nicht Bergsteiger werden, sondern maximal Lokomotivführer oder Verwaltungsinspektoren oder sowas. Und ich wollte eigentlich auch was ganz anderes werden, aber durch einen ganz blöden Zufall bin ich dann eben zum Bergsteigen gekommen. Und das lag daran, dass 1972 Olympische Spiele waren und wir nicht in unser gewohntes oberbayerisches Ferienquartier fahren wollten, weil mein Vater sagte, es sind überall Japaner. Und da habe ich gesagt, okay, dann fahren wir halt woanders hin. Und dann sind wir in die 600er Dolomiten gefahren. Und ich bin mit meiner Mutter dann gewandert hoch zur Dreizinnenhütte und da kamen dann auf einmal so richtige Bergsteiger, so mit Bärten und braun gebrannt und mit so Kniebundhosen und die hatten überall Haare und so Eisenzeug, was klimperte und Seile um und ich war also vollkommen fasziniert und wir folgten denen dann zurück zur Hütte. Die hatten ihr Zelt vor der Hütte aufgebaut und schmissen sich dann ins Gras. Der eine drehte sich eine Zigarette und der andere nahm eine Wurst aus seinem Rucksack und schnitt eine Scheibe Wurst ab und aß die ohne Brot. Und da habe ich gedacht, ich will auch Bergsteiger werden.
Das waren noch Ideale und mir fällt natürlich prompt ein bei Dolomiten. Unser großer alter Bergfex, Louis Trenker und sofort tut sich die weiße Hölle am Piz Palü auf und ähnliche alten Storys, die damals so von berühmten Filmemachern wie hier des Führers eigene Kamerafrau gedreht worden sind, noch als Stummfilm in den 20er Jahren. Alle reden von den 8000er Bezwingern. Muss es sowas sein? Fängt man gleich da ganz oben an?
Nein, natürlich nicht. Zumal wenn man hier oben aus der norddeutschen Tiefebene kommt, wo die Zuckerrübe nun die einzig schattenspendende Pflanze ist und es mit den 8000ern nicht so üppig bestellt ist. Hier lernt man klettern, indem man zum Eid fährt. Und genau das habe ich auch gemacht, nachdem ich einen Kletterkurs beim Deutschen Alpenverein belegt habe, bin ich dann hier zu den wunderschönen Eid-Felsen gefahren, da wo das Kamel steht und die anderen berühmten Dinger und habe dann da angefangen, mich da zu stählen und mich auszubilden für große Abenteuer. Und der eben angesprochene Louis Trenker hat ja nicht nur was die Bildersprache angeht, sondern auch was die Literatur angeht, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein seine Spuren hinterlassen und hat auch das Bild geprägt, was viele Leute vom Bergsteiger haben. Und der Zweite, der das gemacht hat, ist natürlich dieser stark behaarte Südtiroler Schlossbesitzer, der eben auf allen 8000ern war und eben auch so eine Art Meinungs- und Schrifttum-Monopol hatte. Und das ist eine ziemliche Herausforderung gewesen für alle, die sich mit Alpinliteratur dann später befasst haben.
Peter Brunnert, sind die alle irgendwie Testosteron gesteuert oder gestört? Also das ist Männlichkeit pur, ja, also diese gedrehte Zigarette draußen in der Natur, möglichst noch so ein bisschen der Schweiß runtergelaufen, aber wettergegerbtes Gesicht. Alles, was hart macht, was viril ist.
Ja, klingt ein bisschen so, aber Gott, ich war damals 15 und hatte alle Karl-May-Bücher gelesen und stand mitten in der Pubertät. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nur Testosteron ist. Es gibt verdammt viel weibliche Bergsteiger mittlerweile, also es kann nicht nur das Testosteron sein, obwohl es manchmal nicht schadet, wenn man ein bisschen was davon über hat. Aber ich glaube, das war bei mir eher so die Lust auf Abenteuer und die Lust, mal was ganz anderes zu machen und mal auch aus diesen, naja, aus diesen braven Zwängen des Kirchenmusikerhaushaltes, in dem ich da groß geworden bin, in Hildesheim auszubrechen.
Es gab ja früher so eine ganz eigene Literatur, auch für Jugendliche und Heranwachsende, ob das nun irgendwie ein Flugzeugabsturz von der DC-3 bei Chamonix oben im Mont Blanc war, wo dann also eine entsprechende Bergrettung stattfand, oder eben die Gruselgeschichten von der Erstbesteigung vom Matterhorn, wo dann 13 aus England irgendwie abstürzen oder so. Es hat ja mit dieser Todesnähe und mit dieser Waghalsigkeit ja doch so diese Borderline-Szenerie im Hintergrund, oder?
Ja, das ist richtig. Das war, Bergsteigen war eigentlich immer Eroberung in den ersten Jahren. Also man hat immer versucht, an Punkte zu gelangen, an denen vorher keine Menschen waren. Also man hat immer versucht, unbestiegene Berge zu ersteigen. Und als dann alle Berge bestiegen waren, hat man eben versucht, die Berge über immer schwierigere Wege zu besteigen, immer schwieriger Wände und steilere Wände zu wagen. Es war immer was von Eroberung da. Und es war ja so, dass man sich dann auch, wenn man ins Hochgebirge ging, sich auch in Grenzregionen bewegte, was das Wetter anging, was die Höhe anging, sodass eben gerade bei dem doch sehr spartanischen Ausrüstungszustand der, sag ich mal, 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts immer das Todesrisiko immer dabei war. Das ist ja Gott sei Dank mittlerweile ein bisschen besser geworden. Die Ausrüstung ist viel, viel besser geworden und die Sicherheitsstandards sind auch viel höher, als sie damals waren. Von daher gibt es sicherlich einige, die nach wie vor, gerade wenn sie solo unterwegs sind, Grenzerfahrungen suchen. Aber die allermeisten, die heute klettern und Bergsteigen gehen, suchen eigentlich nur Spaß.
Radio Tonkuhle ist hier. Wir stellen uns vor am Donnerstagnachmittag und wir reden heute mit einem richtigen Kraxler. Der Peter Brunnert ist hier aus Hildesheim. Wirklich oben bist du nie, hat er publiziert. Und wir müssen da hoch. Und wir haben gerade schon von seiner Berufung gehört. Jetzt ist ganz spannend, wie kommt man denn nun aus den Idklippen so allmählich an sein erstes Schneefeld?
Ja, das erste Schneefeld war eigentlich gar nicht so das Ziel. Ich wollte also erst auf meinem ersten richtigen Alpengipfel stehen. Und dafür hat man halt an diesen Idfelsen geübt. Man ist ja da auch, was man heute nicht mehr macht, mit der vollständigen Ausrüstung, die man damals meinte, fürs Alpinbergsteigen zu brauchen, dort im Id rumgestapft. Das war ein ziemlich bizarres Bild, wenn man da mit trifach genähten braunen Kastinger-Schuhen ankam, mit roten Socken und Kniebundhose und hatte das ganze Felsgeraffel am Leib, was man für einen 4000er brauchte. Das sah schon ziemlich bizarr aus. Aber man hat das alles mitgeschleppt, weil es hieß ja immer, ja, in den Alpen musst du es auch mitschleppen, also üb rechtzeitig. Und die ersten alpinen Ziele, die dann in den Blick kamen, waren dann im Wilden Kaiser, im Wettersteingebirge, so, Felsklettereien hauptsächlich. Und erst später, dann Ende der 70er Jahre, war dann im Fokus das Mont Blanc-Gebiet, weil das einfach das wildeste und schönste Hochgebirge ist, was wir in Europa haben, mit fantastischen Felstouren und eben auch Schneefeldern und Gletschern, die dann es natürlich auch zu bezwingen galt, meistens aber immer nur, um eben zu Felsen zu kommen. Also die Eiskletterei und die Schneestapferei, das war nie so meins. Ich wollte eigentlich immer zum Fels und habe dafür in Kauf genommen, eben auch mal über den Gletscher stapfen zu müssen.
Peter Brunnert, das bringt mich sofort auf die Idee der verschiedenen Schulen. Ich bin als Jugendlicher in Ihrem Alter immer in der Schweiz gewesen, musste mich auf irgendwelchen Dampfern rumtreiben und Bergbahnen. Wir haben also immer den weichesten Weg nach oben gesucht. Wir hatten also in den Rucksäcken höchstens die Bämme, die Butterbämme oder die Fettbämme, wie es in Sachsen heißt. Da haben wir in den Zeitungen immer diese Tourenvorschläge gelesen. Die Schweizer haben am Wochenende immer irgendeine Bergtour vor. Und so wie Sie jetzt gerade das Mont Blanc-Massiv als Liebling wählten, haben die natürlich alle möglichen anderen. Die einen wollen auf den Tödi, die anderen auf den Titlis und die dritten irgendwie nach Mürren. Gibt es da so bestimmte Schulen auch unter ihresgleichen?
Ja, es gibt im Alpenraum gibt es traditionell gewachsene Kletterschulen und Kletterkulturen. Also das eine Zentrum ist natürlich das Mont Blanc-Gebiet, was eine ziemlich elitäre Geschichte ist. Also da, um da Bergführer zu werden in Chamonix, muss man also schon wirklich die höheren Weihen haben. Es gibt natürlich bei den großen stolzen Bergen, wo auch eine große alte Bergführerkultur ist, wie zum Beispiel in Zermatt, wenn es ums Matterhorn geht, da gibt es natürlich ganz uralte Bergführergilden, die ihre eigenen Traditionen und ihre eigenen Schulen pflegen. Aber das verwischt so ein bisschen. Also das ist da auch ziemlich globalisiert mittlerweile. Die Menschen kommen ja von überall her, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, um nach in Chamonix zu klettern. Und man kann jetzt nicht sagen, es gibt einen typischen Chamonix-Stil oder eine typische Zermatt-Schule mehr. Das hat sich eigentlich alles verwischt.
Was charakteristisch ist, seitdem die Freizeitgesellschaft so herbe zugeschlagen hat mit allen möglichen Extremsportarten, das ist ja auch die Menge der Leute, die die Berge aufsucht. Das war ja früher was ziemlich Elitäres. Man musste so einen ortskundigen Führer mieten. Es waren nicht gleich Sherpas, aber die Zermattler, die haben sich also ihren Matterhornaufstieg auch gut bezahlen lassen. Heute macht das Kreti und Pleti. Ich glaube, es gehen so 60, 70 Leute hoch, wenn ich das richtig in der Glotze gesehen habe. Das ist allmählich ein Ökoproblem.
Ja, gerade Matterhorn, wenn es nur 60 sind pro Tag, hat man Glück. Wenn man Pech hat, sind es also auch mal 150. Klar, das ist natürlich auf den beliebten Gipfeln, auf den großen Routen, ist das mittlerweile ein Massenphänomen geworden. Bergsteigen in der Gründerzeit war eine ziemlich elitäre Geschichte. Es gingen ja nur die Leute in die Berge, die Zeit hatten. Und das war also die arbeitende Bevölkerung auf keinen Fall. Es war also auch hier in den deutschen klassischen Klettergebieten, zum Beispiel im Elbsandsteingebirge, war das ein Akademikersport bis zum Zweiten Weltkrieg. Und erst danach ist es eben zu einer Volkssportart geworden, die mittlerweile dadurch, dass es eben sehr viele Kletterhallen gibt und man in der Kletterhalle relativ problemlos und stadtnah das Klettern lernen kann, zu einem Massensport geworden ist. Der Alpenverein schätzt, dass es ungefähr 400.000 Felskletterer gibt in Deutschland mittlerweile. Das ist ungefähr so viel, wie es vor 10 Jahren Volleyballer gab.
Und dazwischen gibt's dann also auch Produkte wie diesen Wahnsinns-Kinofilm. Ich glaube, da sind irgendwelche Bayern da mit Kamera und sich parallel irgendwie ablichtend an der Yosemite-Wand da in, wo ist das noch?
Kalifornien.
Ja, Kalifornien ist ja irgendwie hoch gelaufen. Das sind diese sogenannten Free Climber. Ich gucke gerade ihre Finger durch und sage, das sind ganz normale Finger. Irgendwie, man hat nicht den Eindruck, dass der Mann abends immer irgendwie mit seinen komischen Hanteln da im Gange ist. Wie viel Kraft braucht's denn eigentlich?
Es kommt immer darauf an, wie schwer man klettern will. Wenn man so schwer klettern will wie die eben angesprochenen Huberburm, das waren die beiden ja, die diesen wahnsinnigen Speed-Rekord da am El Capitan versucht und auch geschafft haben. Wenn man im 9., 10., 11. Schwierigkeitsgrade unterwegs sein will, dann muss man Hochleistungssportler sein. Das sind zum größten Teil auch Profis, die nichts anderes machen als klettern. Wobei ich hier noch einmal vielleicht so ein kleines Missverständnis ausräumen möchte. Free Climbing heißt ja nicht, dass man ungesichert klettert. Das wird häufig verwechselt. Man hört immer, ja, du bist Free Climber, bist du denn lebensmüde und dann fällst du doch runter, wenn du fällst. Nein, Free Climbing, also Freiklettern, heißt eigentlich nur, dass man nur mit Händen und Füßen am Fels klettert und das ganze Zeug, was man mitnimmt, also das Sicherungsmaterial, die Seile, die Schlingen, eben nur zur Sicherung verwendet, also um das Seil einzuhängen, damit man, wenn man stürzt, nicht runterfällt. Man klettert aber immer gesichert und man klettert mit Händen und Füßen am Fels ohne künstliche Hilfsmittel. Das heißt eigentlich die Definition freies Klettern.
Jeder Peter Brunnert, der nun mal in einer dieser Hallen, in dieser Spaßhallen, in dieser Kletterwand war, der weiß, dass das eigentlich eine relativ einfache Sache ist. Oder diese Kletterseilparks, die es jetzt überall gibt. Wenn man denn die Kniffe drauf hat, wenn man seine Knoten richtig macht und seine, wie heißen die Dinger, die Anker? Die Karabinerhaken richtig eingehängt hat und so weiter. Wie abschreckend war denn das für Sie, den Einstieg nun in diese ganze fachspezifische Entourage da irgendwie hinzukriegen? Was muss man da alles also lernen?
Zunächst einmal ist es eine große Herausforderung, ein großes Abenteuer, denn in der Zeit, als ich klettern lernte, 1972, 73, waren die Sicherheitsstandards hier in den norddeutschen Klettergebieten bei weitem nicht so hoch, wie sie jetzt sind. Also viele der Sicherungspunkte, die jetzt einzementierte, nicht rostende Haken sind, waren damals geschlagene Normalhaken, die da vor sich hin rosteten, von denen man nie wusste, ob sie hielten oder nicht. Das heißt also, die oberste Maxime des Seilersten war, du darfst nicht stürzen. Und da lernt man natürlich ganz anders klettern, als wenn man heute mit dem Bewusstsein eine Tour angeht, na Gott, wenn ich fliege, ist nicht so schlimm, dann fängt mich halt der nächste Haken auf. Von daher war es ein großes Abenteuer und man ist viel langsamer an die Schwierigkeiten herangegangen und viel behutsamer und mit viel mehr Ehrfurcht auch an die Probleme herangegangen, als man das heute tut. Heute kommen 14-, 15-jährige Kids aus der Halle und klettern nach einem Jahr einen 8. Schwierigkeitsgrad. Ich habe 3 Jahre gebraucht, bis ich meine erste 5 klettern konnte. Also das ist ein ganz anderer Weg und ein ganz anderer Einstieg, den es heute gibt. Die Faszination der Bewegung in der Senkrechten ist aber die gleiche geblieben.
Peter Brunnert, alle 6 gerade sein zu lassen, das versteht jeder, aber was ist eine 5 und was ist eine 8 im Bergsteigerjargon?
Ja, jetzt habe ich Chinesisch gesprochen, Entschuldigung. Also es gibt beim Felsklettern Schwierigkeitsgrade von 1 bis X, nach oben hin offen. Im Moment ist die schwierigste Tour der Welt, ist im 11. Schwierigkeitsgrad oder vielleicht sogar im oberen 11. Schwierigkeitsgrad. Bis Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts war 6 plus die schwierigste Tour und danach gab es eine Leistungsexplosion eben dadurch, dass die Kletterer anfingen zu trainieren. Man muss sich vorstellen, also eine Tour im 1. oder 2. Schwierigkeitsgrad, das ist ja im Prinzip wie eine etwas unebene und schiefe und nicht ganz gerade gebaute Leiter emporzusteigen. Und im 5. Schwierigkeitsgrad werden die Griffe schon kleiner und im 7. Schwierigkeitsgrad sind sie ganz klein, die Griffe, und es weit auseinander und der Fels wird halt immer steiler und man muss dann manchmal auch überhängende oder Wandpassagen bewältigen oder Dächer. Also je kleiner die Haltepunkte, je weiter auseinander, je steiler der Fels, desto höher der Schwierigkeitsgrad.